Heute natürlich Zeit, um mit Wort Gottes in seine Gegenwart zu treten. Die Psalmen bieten uns eine Hilfe, dafür anzubeten, unseren Gott anzubeten und zu loben und danach Zeit mit einigen Liedern ihn zu ehren. Und ich lade Sie ein, dass wir zur Psalmlesung, zum Psalmgebet aufstehen. Psalm 97 wollen wir heute einige Verse miteinander beten. Der Herr ist König, des freue sich das Erdreich und seien fröhlich die Inseln, so viel ihrer sind. Wolken und Dunkel sind um ihn her, Gerechtigkeit und Gericht sind seines Thrones Stütze. Feuer geht vor ihm her und verzehrt ringsum seine Feinde. Seine Blitze erleuchten den Erdkreis, das Erdreich sieht es und erschrickt. Berge zerschmelzen wie Wachs vor dem Herrn, vor dem Herrscher der ganzen Erde. Die Himmel verkündigen seine Gerechtigkeit und seine Herrlichkeit sehen alle Völker. Schämen sollen sich alle, die den Bildern dienen und sich der Götzen rühmen. Betet ihn an, alle Götter. Zion hört es und ist froh, und die Töchter Juda sind fröhlich, weil du, Herr, recht regierst. Ihr Gerechten, freut euch des Herrn und dankt ihm und preiset seinen heiligen Namen. Amen. Wir hören heute auf das 18. Kapitel aus der Johannes-Offenbarung. Johannes schreibt: Danach sah ich einen anderen Engel herniederfahren vom Himmel, der hatte große Macht, und die ganze Erde wurde erleuchtet von seinem Glanz. Und er rief mit mächtiger Stimme: Sie ist gefallen. Sie ist gefallen, Babylon, die Große, und ist eine Behausung der Teufel geworden, ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen Vögel und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Tiere. Denn von dem Zorneswein ihrer Hurerei haben alle Völker getrunken, und die Könige auf Erden haben mit ihr Hurerei getrieben, und die Kaufleute auf Erden sind reich geworden von ihrer großen Üppigkeit. Und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, und die sprach: Geht hinaus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nichts empfangt von ihren Plagen. Denn ihre Sünden reichen bis an den Himmel, und Gott denkt an ihren Frevel. Bezahlt ihr, wie sie bezahlt hat, und gebt ihr zweifach zurück nach ihren Werken, und in den Kelch, in den sie euch eingeschenkt hat, schenkt ihr zweifach ein. Wie viel Herrlichkeit und Üppigkeit sie gehabt hat, so viel Qual und Leid schenkt ihr ein. Denn sie spricht in ihrem Herzen: Ich throne hier und bin eine Königin und bin keine Witwe, und Leid werde ich nicht sehen. Darum werden ihre Plagen an einem Tag kommen: Tod, Leid und Hunger, und mit Feuer wird sie verbrannt werden, denn stark ist Gott, der Herr, der sie richtet. Und es werden sie beweinen und beklagen, die Könige auf Erden, die mit ihr gehurt und geprasst haben, wenn sie sehen werden den Rauch von ihrem Brand, in dem sie verbrennt. Sie werden fern abstehen aus Furcht vor ihrer Qual und sprechen: Weh, weh, du große Stadt Babylon, du starke Stadt, in einer Stunde ist dein Gericht gekommen. Und die Kaufleute auf Erden werden weinen und Leid tragen um sie, weil ihre Ware niemand mehr kaufen wird. Gold und Silber und Edelstein und Perlen und feines Leinen und Purpur und Seide und Scharlach und allerlei wohlriechende Hölzer und allerlei Gerät aus Elfenbein, allerlei Gerät aus kostbarem Holz und Erz und Eisen und Marmor und Zimt und Balsam und Räucherwerk und Myrrhe und Weihrauch und Wein und Öl und feinstes Mehl und Weizen und Vieh und Schaf und Pferd und Wagen und Leiber und Seelen von Menschen. Denn das Obst, an dem deine Seele Lust hatte, ist dahin. Und alles, was glänzend und herrlich war, ist für dich verloren und man wird es nicht mehr finden. Die Kaufleute, die durch diesen Handel mit ihr reich geworden sind, werden fernabstehen aus Furcht vor ihrer Qual, werden weinen und klagen. Weh, weh, du große Stadt, die begleitet war mit feinem Leinen und Purpur und Scharlach und geschmückt war mit Gold und Edelstein und Perlen. Denn in einer Stunde ist verwüstet solcher Reichtum. Und alle Schiffsherren und alle Steuerleute und die Seefahrer und die auf dem Meer arbeiten, standen fernab und schrien, als sie den Rauch von ihrem Brand sahen, wer ist der großen Stadt gleich? Und sie warfen Staub auf ihre Häupter und schrien, weinten und klagten, weh, weh, du große Stadt, von deren Überfluss reich geworden sind alle, die Schiffe auf dem Meer hatten, denn in einer Stunde ist sie verwüstet. Freue dich über sie, Himmel, und ihr Heiligen und Apostel und Propheten, denn Gott hat sie gerichtet um euretwillen. Und ein starker Engel hob einen Stein auf, groß wie ein Mühlstein, warf ihn ins Meer und sprach, so wird in einem Sturm niedergeworfen die große Stadt Babylon und nicht mehr gefunden werden. Und die Stimme der Sänger und Saitenspieler, Flötenspieler und Posaunenbläser soll nicht mehr in dir gehört werden. Und kein Handwerker irgendeines Handwerks soll mehr in dir gefunden werden. Das Geräusch der Mühle soll nicht mehr in dir gehört werden. Und das Licht der Lampe soll nicht mehr in dir leuchten. Und die Stimme des Bräutigams und der Braut soll nicht mehr in dir gehört werden. Denn deine Kaufleute waren Fürsten auf Erden und durch deine Zauberei sind verführt worden alle Völker. Und das Blut der Propheten und der Heiligen ist in ihr gefunden worden. Und das Blut aller derer, die auf Erden umgebracht worden sind. Zum Gebet und Lied bitte ich Sie aufzustehen. Heiliger Gott und Vater, wenn wir diese Worte lesen und hören, dann stehen wir anbetend vor dir, dem Alleinigen und dem Allmächtigen, und beten dich an über deiner kraftvollen, wunderschönen und starken Gerechtigkeit. Wir danken dir, dass du es bist, der richtend über diese Welt wacht. Und wir danken dir von ganzem Herzen, dass du dich nicht verabschiedet hast, dass du sie nicht ihrem Schicksal überlassen hast, dass du dich nicht zurückgezogen hast. Du bist da, du bist präsent und du hast zukünftig deine Taten uns geoffenbart. Wir danken dir dafür. Und wir beten dich an diesem Morgen, an diesem Ort, in Jesus, unserem Retter, an. Wir danken dir, dass du unser Gericht schon getragen hast an deinem Kreuz auf Golgatha und dass wir als Gerettete, Begnadete hier vor dir stehen dürfen. Dir zusingen, dich ehren, dich anbeten und vor allem dich erwartungsvoll in unserer Mitte haben. Wir sehen auf dich, wir rufen zu dir, Herr, komme bald. Und geh du mit uns Schritt für Schritt unseren Weg, den wir zu gehen haben. Wir danken dir für diesen Tag, wir danken dir für diesen Sonntag, wir danken dir für die Gemeinschaft, die wir hier miteinander und in dir erleben dürfen. Wir bitten dich um dein Wort, dass es unsere Herzen, unseren Geist, in unser Leben hineinwirkt und danken dir für deine Wirksamkeit, deine Freundlichkeit und deine Güte. Gelobt seist du, unser Gott. Amen.
Ich hoffe, Sie halten mich nicht für fantasielos. Es ist zweiter Advent. Ich mache stur weiter mit der Offenbarung und der Auslegung Kapitel 18. Das hatte ich ganz anders geplant. Ich hatte gedacht, zweiter Advent, da muss ein richtig schöner adventlicher Text her. Das muss zur Stimmung, zur Atmosphäre passen. Es muss ein bisschen feierlich sein. Und wie man es als Pastor so macht, man schaut nach, welcher Text ist denn dran. in den verschiedenen Kirchen. Und dann las ich, und das lese ich Ihnen jetzt auch noch, in Lukas 21 von Vers 25 an. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne, Mond und Sternen, und auf Erden wird den Völkern bange sein, und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres, und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen, über die ganze Erde, denn die Kräfte des Himmels, der Himmel werden ins Wanken kommen, und alsdann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Dann dachte ich, das ist die Kurzfassung von Offenbarung 18. Und wenn wir schon dieses Thema haben, diese Bilder vor Augen haben, dann nehmen wir doch gleich Offenbarung 18. Das passt nie wieder so gut wie an diesem zweiten Advent, auch wenn es natürlich ein Schwergewicht ist in diesem Buch der Offenbarung. Und wir sind sofort bei dem Namen Babylon, den wir ja schon beim letzten Mal deutlich gesehen haben. Und dann ist sofort die Frage, wo eigentlich liegt Babylon? Was ist mit diesem Namen, mit dieser Stadt gemeint? Damals, wo es zum ersten Mal so richtig bewusst auftaucht, nämlich im 6. Jahrhundert vor Christus, war es vollkommen klar, Babylon ist Babylon. Ja, alles, was damit verbunden war, die große Stadt am Euphrat, Assyrien, Ninive, die Vorläufer davon, babylonische Gefangenschaft, das taucht ja immer wieder auf in der Geschichte Israels. Dann Babylon zur Zeit der ersten Gemeinden, das war ganz eindeutig ein Synonym für Rom. Die römischen Kaiser, die römische Macht, die römische Gier, die römischen Götter, die römische Kultur, die römischen Gelage. Wir haben ja in diesem Abschnitt einiges davon auch fast beschrieben bekommen. Wir sehen ja fast die Tische, die sich bogen von diesem Reichtum, der da zu sehen war. Es gibt unzählige historische Berichte, wie diese Gelage ausgesehen haben, die römischen Verhältnisse, römische Dekadenz nennen wir es heute, in diesem unermesslichen Reichtum und dieser unglaublichen Verschwendungssucht der römischen Kaiser und ihrem Gefolge. Hier geht es nicht um das alte Rom, obwohl es naheliegend wäre, dass Johannes das Rom und die Kaiser vor Augen hätte, aber Johannes sieht natürlich viel weiter darüber hinaus. Dann vor etwa 50 Jahren, also als ich noch relativ jung war, da haben wir gedacht, Babylon, Rom, die Mächte, der Antichrist, alles was dazugehört, das ist die Sowjetunion, war ja klar. Die UdSSR, die jungen Leute wissen gar nicht mehr, was es heißt. Wir haben fast täglich davon gesprochen, von dem, was in Russland, in der Sowjetunion, in diesem großen Reich vor sich ging, vor allem für die Gemeinden, in der Verfolgung, in der Anfechtung. Dann war Sowjetunion vorbei, dann war es ganz allgemein der Kommunismus oder die EU, die Europäische Union oder die UN, das neue Römische Reich. Wir haben so viele Vorschläge in der Geschichte schon gesehen, was das vielleicht sein könnte. Aber die Frage, was ist denn Babylon am Ende der Zeit? Nicht nur heute oder gestern, sondern was ist am Ende der Zeit? Auch da gibt es natürlich Vorschläge. Ist es die römisch-katholische Kirche, die in ihrem Niedergang, so sagen es manche, immer noch tiefer hineingeraten in diesen Strudel mit ihrem angehäuften Reichtum, mit ihrem Prunk? Aber inhaltlich nicht mehr allzu viel, könnte man ja so verstehen. Oder die abtrünnige Kirche der Christen im Allgemeinen, die Namenschristen, die Karteileichen, wie wir es manchmal hören. Das ist alles irgendwie möglich, könnte so sein. Oder aber es ist diese Welt des Islam, der wir ja in den Medien fast täglich begegnen. Und wir haben, je nachdem, wohin wir schauen, immer eine Ahnung, ja, es könnte sein, das eine oder das andere, aber genau wissen wir es immer noch nicht. Was ist Babylon? Ist Babylon überhaupt eine bestimmte Stadt, die man sozusagen auf irgendeiner Landkarte dieser Welt in der Zukunft oder heute schon ausmachen könnte? Wo genau liegt eigentlich Babylon? Vielleicht müssen wir lernen zu fragen, wo ist eigentlich Babylon nicht? Da wären wir schon viel näher dran. Wo ist Babylon nicht? Und wir würden ohne Mühe feststellen, Babylon ist überall. Babylon ist überall. Babylon ist nicht hier oder dort, sondern die Beschreibungen von Babylon treffen fast auf diese ganze Welt zu, in den verschiedenen Bildern und Beschreibungen. Es ist vor allem eine Welt voller Hochglanzprospekte. Hybris wäre ihr anderer Name, könnte man sagen. Wir haben Bilder von den großen Städten. Ich habe da mal so ein bisschen mir das auch nochmal angeschaut. Bilder von Paris, von London, New York, Tokio, Sydney, Bilder, Berlin, Liechtenstein, Monaco, Zürich, Dubai, Saudi-Arabien, Tokio hatten wir schon, Las Vegas, Silicon Valley. Also uns fallen ganz viele Dinge ein, die irgendwie mit dieser Welt von Babylon zu tun haben könnten. Eine Welt voller Illusionen. Eine Welt voller Glanz, voller Reichtum, voller Geld, voller Macht, voller Gier, voller Grenzenlosigkeit. Und diese langen Kataloge in Offenbarung 18, die wir gesehen, gehört haben, die machen das noch einmal deutlich, wie diese Welt Babylons auch in unserer Zeit und vielleicht noch in der Zukunft aussehen werden. Das muss sich nicht alles wiederholen. Da haben wir sehr eindrückliche Bilder. Die anderen Bilder, die wir auch noch sehen müssten, die haben wir schon fast wieder vergessen. Fast. Wir sind am letzten Montag wieder daran erinnert worden. Mit eindringlichen Worten, vergesst das nicht, was da gewesen ist. Da können wir auch ein paar Bilder noch mal vor Augen nehmen. Nämlich Berlin 45 oder Dresden oder Hamburg oder ein paar andere Städte aus dieser Zeit, am Ende des Zweiten Weltkrieges. Eva Erben hat sehr deutlich daran erinnert, dass wir diese Bilder ebenfalls nicht vergessen dürfen von Buchenwald, von Auschwitz, von den Zügen, mit denen die Massen in die Deportation, in die Gefangenschaft, in die Konzentrationslager gefahren worden sind und auch die Bilder natürlich von Hiroshima und Nagasaki. Das sind keine Hochglanzbilder. Das ist die Ausgeburt von Babylon pur, das, was wir an Bildern schon uns vorstellen können. Ob wir nun die Bilder von Berlin 45 oder die Bilder von Berlin 2025 nehmen, ist eigentlich relativ gleichgültig. Die Geister, die Dämonen, die Behausung der Teufel, die Gewalten, die Babylon beherrschen und hinter allem wirksam sind, sind unverändert dieselben geblieben, ob Hochglanz oder Zerstörung. Die Geister sind dieselben. Babylon, die Große, sie ist eine Behausung der Teufel, haben wir gelesen, und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Tiere. Eigentlich ist es gar nicht so neu. In den messianischen Psalmen haben wir einige solcher ähnlicher Beschreibungen, wenn wir an den Psalm 22 denken, wo es sehr realistisch beschrieben wird, gewaltige Stiere haben mich umgeben, mächtige Büffel haben mich umringt, ihren Rachen sperren sie gegen mich auf wie ein brüllender und reißender Löwe. Nur sehen wir das nicht. Wir sehen das nicht. Er hat's gesehen. Er hat es deutlich beschrieben, das, was wir nicht sehen können, das Mächtige und Gewaltige, das Tier und der Drache, die Gestalt mit 7 Häuptern und 10 Hörnern und die ganze Welt, ganz Babylon, das erstaunt uns am meisten, ist fasziniert von diesen Gestalten, von diesen Mächten, von dem, was da geschieht. Die ganze Erde wunderte sich über das Tier und sie beteten den Drachen an und beteten das Tier an. Keiner kommt auf den Gedanken zu sagen, wie furchtbar ist das, was wir sehen, sondern grandios, spannend, was für ein Leben, was für ein Reichtum. Und wenn von den Tieren und dem Tier die Rede ist, dann steht natürlich nicht irgendwo so ein Fieder in der Gegend herum, das man sehen könnte mit Augen, sondern es ist, ich habe da versucht, nach Formulierungen zu finden, eine bezaubernd schöne Gestalt, beeindruckend, entzückend. Das ist das, was hier beschrieben ist. Bekleidet mit Purpur und Scharlach und geschmückt mit Gold und Edelsteinen und Perlen und hatte einen goldenen Becher in der Hand. Und dann kommt diese Formulierung, voll von Gräuel und Unreinheit ihrer Hurerei. Da geht es nun richtig in die Formulierung hinein. Die Unreinheit ihrer Hurerei, die Verführungen der Macht, die Verführung des schnellen Gewinns, des Geldes, der Sinne, der Überhöhung der eigenen Person, des Personenkultes überhaupt. Da haben wir tausend Bilder und Gestalten vor Augen, wo wir das im Kleinen schon sehen können. Und ich glaube, das ist nicht übertrieben, dass diese Bilder mit Erotik, mit erotischen Worten beschrieben sind. Diese Faszination, diese fast nicht zu bewältigende Bindung, die da entsteht. Und mir fiel noch einmal ein, wir haben ja vor Jahren einmal die Sprüche durchgenommen, die Sprüche Salomos. Und ich weiß noch, wie da jemand kam und sagte, was für ein Unsinn, dieser moralische Krempel, das ist doch nicht für uns. Wir brauchen das nicht. Aber wenn wir noch einmal hinsehen, dann merken wir, dass die Sprüche Salomos genau von dieser Welt Babylons schon gesprochen haben und das beschrieben haben. Ich zitiere mal ein paar Dinge daraus. Sprüche 5, Vers 3. Die Lippen der fremden Frau sind süß wie Honigseim und ihre Kehle ist glatter als Öl. Da würden wir sagen, ja, Salomo, das hättest du so auch nicht beschreiben müssen, so pedantisch und so detailliert. Doch, das muss man so beschreiben, weil es so ist. Sprüche 6, Vers 25, lass dich nach ihrer Schönheit nicht gelüsten in deinem Herzen und lass dich nicht fangen durch ihre Augenlider. Und wenn jetzt jemand denkt, ah, da geht's um moralische Erziehung, da geht's um Ehebruch, da geht's um Untreue, um das Halten des Gebotes, du sollst nicht Ehe brechen. Könnte man ja so verstehen. Auf einer ganz banalen Ebene ist das ganz sicher auch mit gemeint. Nämlich Treue zu lernen, Treue zu üben, an der Treue festzuhalten, auch in der Ehe, auch in den Beziehungen. Aber wir wissen zugleich, die Ehe in der Bibel, da geht es nicht nur um unsere Ehen, um unsere Beziehungen, ob die gelungen sind oder nicht so gelungen sind, sondern in der Bibel geht es bei der Ehe immer um die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk Israel. Immer zwischen auch ihm und seiner Gemeinde, immer die Beziehung, das Bild, das Paulus uns gegeben hat, ist da eindeutig. Das Geheimnis der Ehe, die Schönheit der Ehe, die Bedeutung von Ehe und Beziehung und von Treue und von Liebe, das gilt natürlich alles mit. Die Beziehung zur fremden Frau ist aber trotzdem etwas anderes. Es ist die Beziehung zu den fremden Göttern, zur fremden Religion, zu fremden Gedanken, zu all dem, was nicht in unser Leben hineingehört. Ehebruch ist immer eine Katastrophe. Ja, als Seelsorger müssen wir das immer wieder sagen. Ehebruch betrifft nicht nur zwei Personen. Es betrifft mindestens drei oder vier und dann noch die ganze Familie, die mit drin hängt, die ihre Schäden davon bekommt. Das erleben wir ständig und hören wir, wie ganze Familien daran zerbrechen, an diesem Problem, was bei Salomo schon zu finden ist, aber es geht trotzdem nicht nur um diese banalen Formen von Ehebruch. Nicht um die Macht von sexueller Verführung. Nicht, dass man seine Augen nicht bei sich behalten kann. Es geht immer um diesen Selbstbetrug. Es geht um ein Leben in Illusionen. Um ein Leben in anderen Welten, in einem anderen Traum. Ich könnte auch sagen, in einer falschen Religion oder in einer falschen und gottlosen Kultur. Und da sind wir nun viel, viel näher bei uns selber, wenn wir nicht von irgendwelchen Dingen sprechen, die irgendwo in dieser Welt auch geschehen, sondern wenn wir plötzlich merken, das betrifft uns ja unmittelbar. Auch wenn wir nicht die Ehe gebrochen haben. Auch wenn wir treu sind, auch wenn wir alles tun, um in der Spur zu bleiben. Aber das betrifft uns nun wirklich alle unmittelbar. All das, was hier formuliert ist, worauf wir zum Teil auch noch relativ stolz sind, nämlich die Offenheit für alles. Sind wir doch froh, dass man heute frei sein darf, offen für alles, liberal, modern, progressiv, fortschrittlich, innovativ, unkonventionell, frei, aufgeschlossen, nachsichtig, vorurteilsfrei, demokratisch, tolerant. Ich könnte noch manche anfügen, aber das ist doch das, was eigentlich unsere Werte ausmacht. Und da kommt nun die Offenbarung und hält uns das vor und sagt, Moment mal, schaut noch einmal genau hin, was das denn ist. Das ist Leben in Babylon. Diese vermeintliche Freiheit, diese ungebundene Freiheit, diese Freiheit, die nur sich selber meint, wo der Mensch am Ende das absolute Zentrum seines Lebens, seines Denkens, seiner Moral und seiner Werte geworden ist und sonst nichts mehr zählt. Und jetzt lese ich noch einmal die Sprüche, Sprüche 7 von Vers 7 an. Ich sah einen unter den Unverständigen und einen törichten Jüngling. Und siehe, da begegnete ihm eine Frau im Hurengewand, listig, wild und unbändig, dass ihre Füße nicht in ihrem Hause bleiben können. Jetzt ist sie draußen, jetzt auf der Gasse und lauert an allen Ecken. Und sie erwischt ihn und küsst ihn, wird dreist und spricht, ich hatte Dankopfer zu bringen, heute habe ich meine Gelübde erfüllt. Darum bin ich ausgegangen dir entgegen, um nach dir zu suchen und habe dich gefunden. Ich habe mein Bett schön geschmückt mit bunten Decken aus Ägypten. Ich habe mein Lager mit Myrrhe besprengt, mit Aloe und Zimt. Dann gibt es einen kleinen Einschnitt und dann geht es weiter in Vers 22. Er folgt ihr alsbald nach, wie ein Stier zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Hirsch, der ins Netz rennt, bis ihm der Pfeil die Leber spaltet, wie ein Vogel zur Schlinge eilt und weiß nicht, dass es das Leben gilt. Das ist erstaunlich, wie zielstrebig man ins Verderben laufen kann. Und ich will es noch einmal sagen, es geht nicht um Ehebruch. Klar, es geht auch um Ehebruch, um Untreue, das ganze Programm könnten wir sagen, aber es geht hier um eine ganz andere Ebene. Die Frau im Hurengewand ist nicht irgendeine Frau, sondern wird das Wesen der Hure Babylon in aller Deutlichkeit beschreiben. Und das taucht hier wieder auf in der Offenbarung 18. Von dem Zorneswein ihrer Hurerei haben alle Völker getrunken und die Könige auf Erden haben mit ihr Hurerei getrieben und die Kaufleute auf Erden sind reich geworden von ihrer großen Üppigkeit. Wie leicht wir uns faszinieren lassen und ablenken lassen, uns durcheinander verwirren lassen von Dingen, von Menschen, von Ideen, von Gedanken, von Trends, von Schönheit, von Reichtum, von Macht, von Personen, von so vielen Dingen, auch von den großen Potenzialen, die sich manchmal so für uns anbieten und wir denken, das wäre jetzt genial, diesen Weg zu gehen. Und wir müssen immer wieder diese Warnung haben vor der fremden Frau, vor den Ideen, die da sind. Und wir haben das ja schon oft gesehen, nicht wir haben die Ideen, sondern die Ideen haben uns. Und wir folgen ihnen, wir lassen uns faszinieren davon. Wenn wir das sagen, ich finde das so faszinierend, das ist das Netz. Ich lasse mich faszinieren, das ist Faschismus. Das ist Bindung, das ist Fessel. Die Worte sind alle gleich, sind auch alle noch erkennbar in diesem Wort der Faszination. Bindung und Unfreiheit, innere Fesselung. Und darum ist die Frage für uns so wichtig. Was fasziniert mich denn so in dieser Welt? Was fasziniert mich so den ganzen Tag? Was schaue ich mir an? Was bindet mich? Worauf lasse ich mich ein? Nicht der Ehebruch, sondern die Macht der Manipulation, dass wir uns binden lassen, hineinziehen lassen durch die Manipulierbarkeit des menschlichen Geistes und auch der Vernunft. Auch der Vernunft. Wir halten uns ja so für vernünftig. Wir sind ja so klug, so intelligent und denken, wenn man nur genug nachdenkt, logisch denkt, rational, klar denkt, dann kann eigentlich gar nichts passieren. Das ist ein großer Irrtum. Wir sehen das an vielen Stellen. Es kann sein, dass Psalm 1 auf den ersten Blick nicht so faszinierend aussieht, wie das, was in Offenbarung 18 beschrieben ist, wenn es heißt, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über sein Gesetz Tag und Nacht. Das mag für manche sehr, sehr schwer klingen. Tag und Nacht, immer nur Bibel lesen und stille Zeit und beten und immer noch einmal Maß nehmen. Tag und Nacht. Aber das meint ja nicht 24 Stunden am Tag, sondern das meint, ob es hell ist oder dunkel, ob es schön ist oder nicht so schön, ob es leicht ist oder schwer. In guten Tagen und in schweren Tagen, so wie es alle Ehepaare sich mal versprochen haben. Ich will dir treu sein, Tag und Nacht, und an seinem Wort bleiben, Tag und Nacht, und seine Gebote halten, seinem Wort nachsinnen, Tag und Nacht. Könnte man ja sagen, das ist aber übertrieben. Wer braucht denn so etwas? Wenn Sie bei Offenbarung 18, 19 ankommen, dann brauchen Sie das. Und dann werden Sie merken, wie viel Zeit Sie vergeudet haben mit irgendwelchen Dingen und nicht Tag und Nacht darüber nachgedacht haben, was denn eigentlich für uns gilt. Wenn ich nicht an die Wahrheit gebunden bin, sondern an irgendetwas, wenn die Weisheit, da bin ich wieder bei den Sprüchen, nicht meine Schwester und die Klugheit nicht meine Freundin ist, sondern eher sowas, ach, das brauchen wir nicht. Geh zur Seite. Wir haben Wichtigeres vor. Können Sie auch anders sagen. Ohne den Glauben an Gott, den Vater, ohne den Glauben an Jesus, den Heiland und Erlöser, den Herrn, den König. Wenn das alles nicht ist, dann ist mein Geist angeblich frei und ungebunden. Und die meisten Menschen, die so leben, die fühlen sich auch so frei. Die sagen es auch, lass dich doch nicht so einengen. Ist doch anstrengend, sei frei und ungebunden, genieße dein Leben. Und das klingt erst einmal richtig gut. Und dann verstehen wir vielleicht, dass Babylon nicht irgendwo anders ist, sondern dass Babylon jetzt um uns ist und wir mittendrin leben in diesem Babylon. Verstehen vielleicht auch diese eindrücklichen, eindringlichen Formulierungen der Sprüche, die uns immer wieder sagen, mach die Augen auf, schau hin, wo du lebst und was da um dich herum ist. Die fremde Frau, es gibt ein anderes schönes Wort dafür, das ist jetzt meine Übertragung, die ich da einfach so vornehme. Ich denke, dass sie auch nicht falsch ist. Die fremde Frau, das ist Kultur. Das ist Kultur. Kultur auf höchstem Niveau, Kultur, die von allen bewundert und vergöttert wird, Kultur, die auch beeindruckend ist, Kunst, Wissenschaft, Medien, Theater, Philosophie, Religionen, Gesellschaftswissenschaften, Geisteswissenschaften, Politikwissenschaften. Also wenn man wählen müsste, wofür man sich interessieren sollte, da hätte ich gleich eine ganze Auswahl, wo ich sage, das interessiert mich sehr. Also ich bin, nicht, dass Sie es falsch verstehen, ich habe gar nichts gegen Kultur. Ich bin auch nicht kulturfeindlich, ganz und gar nicht. Ich finde manches wirklich interessant. Es geht auch nicht ohne Kultur. Wir könnten gar nicht leben ohne Kultur. Und vieles dürfen wir schön finden. Die Frage aber, wie funktioniert das mit der Kultur? Und die andere Frage, was funktioniert auch nicht, trotz aller Kultur? Und da ist so viel, da hilft die Kultur überhaupt nicht weiter. Da kommen wir keinen Schritt voran. Paulus hat es ja ein wenig anders formuliert. Er nennt es nicht Kultur, sondern er sagt einfach, das ist das Gesetz der Sünde. Das in uns allen steckt, in uns allen lebendig ist, ob wir religiös sind oder nicht, ob wir uns an das Gesetz halten, die Gebote, die Ordnungen Gottes halten, ob wir streng im Gesetz leben, ob wir Juden sind oder Heiden sind, ob wir die eine oder andere Religion haben, höher oder niedriger. Das steckt in uns allen ganz, ganz tief drin, nämlich das Gesetz der Sünde. Auch alle Religion ist verseucht von diesem Gesetz der Sünde, und das ist Babylon. Und wenn wir schauen, wo dieses System Babylon angefangen hat, dann stoßen wir auf ein ganz, ganz kleines, unscheinbares Datum. Das ist wie eine Randnotiz irgendwo in den Tiefen des Alten Testamentes, wo ich selber auch lange Zeit gedacht habe, das ist ja nun wirklich nicht wichtig. Aber mir scheint zunehmend das wichtig zu sein, auch in unserer Zeit, nämlich das System Babylon hat angefangen mit dem Datum in 1. Mose 11, mit dem Turmbau zu Babel. Und es geht nicht so sehr um den Turm und die Frage, wie hoch war er denn nun und wo hat er gestanden, sondern dass sie sein wollten wie Gott, dass sie einen Turm wollten und ihm den Himmel streitig machen wollten. Und es dann heißt, wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. Das ist Babel. Das ist der Ursprung dieser Geschichte. Wir wollen sein wie Gott. Wir wollen uns einen Turm bauen, der bis in den Himmel reicht. Kultur auf allerhöchstem Niveau. Ohne Gott. Ohne Jesus sowieso. Ohne Wahrheit. Ohne den Schöpfer und Urheber aller Kultur und aller Schöpfung und von allem, was da ist. Das ist wieder Römer 1, nämlich Paulus, wenn er sagt, denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild gleich dem eines vergänglichen Menschen und der Vögel und der Vierfüßigen und der kriechenden Tiere. Darum hat Gott sie in den Begierden ihrer Herzen dahingegeben in die Unreinheit, sodass ihre Leiber durch sie selbst geschändet werden. Und sie beten dieses System auch noch an. Da sehen wir eine klare Linie, einen roten Faden durch die Geschichte hindurch, die ganze Welt, die ganze Kultur, das ganze kulturelle und, wir können auch sagen, naturwissenschaftliche, politische, philosophische Denken ist davon erfüllt. Das ist genial, wenn man verschiedene Sprachen kann, wenn man Englisch gelernt hat und das auch noch sprechen kann, also nicht nur mal gelernt hat, so wie ich, aber damit zu kämpfen hat und Französisch und vielleicht noch Latein und ein paar andere Dinge. Und wenn man denkt, Sprachen, das ist was ganz Geniales. Tatsächlich aber geht es nicht um die Vielfalt von Sprachen, das ist nur ein Nebenprodukt. Sondern dass die Sprache von 1. Mose 11 an verwirrt ist. Die Sprache kann nicht mehr das tun, wofür sie einmal gedacht war, nämlich Wahrheit zu formulieren. Vielleicht regt sich bei Ihnen ein bisschen der Widerstand, dass Sie sagen, aber man kann doch Dinge sagen. Ja, der Ball ist rund. Und das Spiel dauert 90 Minuten, das ist so eine kleine Wahrheit. Solche Wahrheiten gibt es natürlich viele, aber die Wahrheit, die lässt sich nicht mehr in Sprache formulieren und ausdrücken. Und das sehen wir bei den Propheten, das sehen wir bei Paulus, wie er ringt um Sprache. Und es gelingt ihm nur bis zu einem bestimmten Punkt, auch das Evangelium so zu formulieren, aber ohne den Heiligen Geist kommen wir da auch nicht weiter. Sprache allein reicht nicht aus. Und wir merken das, wie überall um Wahrheit gerungen wird. Das müssen wir den Menschen zugestehen. In der Philosophie, in der Politik, in den Naturwissenschaften, Medizin, Religionen. Überall ringen sie auf höchstem Niveau um Wahrheit. Nur gefunden hat sie noch keiner. Formuliert hat es noch keiner. Die Wahrheit lässt sich nicht in Sprache fassen. Alles, was wir haben, alles, was wir finden, ist nichts als Information. Und die Informationen, die sind so vielfältig, das ist solch eine Masse von Informationen, dass wir sie inzwischen schon für Wahrheit halten. Das fängt im Kleinkindalter an, mit dem Kindergarten, mit der Schule, mit dem Gymnasium, mit dem Studium, mit der Forschung, überall. Sie ringen um die Wahrheit, tatsächlich auf höchstem Niveau. Wenn Sie Philosophen lesen, also ich habe ja nur ein paar gelesen, aber wenn Sie mal versuchen, den Philosophen auf die Schliche zu kommen, überhaupt ihre Worte zu verstehen. Ich habe mal einen versucht zu lesen, da brauchte ich ein zweites Buch, nämlich wie man den verstehen muss, weil die Sprache vollkommen irre war. Der hat versucht, Wahrheit zu beschreiben und hat nichts mehr verstanden. Das ist ein Problem mit der Sprache. Und die Lösung, die sehen wir natürlich ganz eindeutig. Die Lösung für die Wahrheit liegt nicht in der Sprache. Da können Sie noch so viel formulieren und rätseln. Das ist nicht die Sprache, nicht das, was wir einfach so dahin sagen könnten, sondern ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Klar, das kennen wir schon lange. Aber was heißt das denn? Das heißt, nur in der Einheit mit ihm. Nur wer mit ihm und in ihm und er in ihm ist, hat nun auch einen Blick, eine Perspektive für das, was wahr ist. Bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Und ich glaube, das meint es so. Nur in deinem Licht kann ich das Licht sehen. Es gibt tausend andere Lichter, da sehe ich aber nicht dein Licht. Nur wenn ich in deinem Licht angekommen bin, dann kann ich das Licht sehen. Nur wenn ich ihn kenne, dann kann ich die Wahrheit erkennen. Natürlich längst nicht alles und alles nicht auf einmal. Aber wir fangen an, die Wahrheit zu sehen. Und im Johannesevangelium sind das im Grunde genommen vier lange Kapitel, von Kapitel 14 bis 17, wo es nur um die Frage geht, wie finden wir in die Einheit mit ihm? Wie finden wir die Wahrheit? Ist dann, wenn die Einheit mit ihm auch greifbar da ist. Natürlich, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, das gehört dazu. Bleibt in mir und ich in euch, das gehört dazu. Die Liebe zu ihm, die Liebe zu seinem Wort, die Liebe zu allem, was zu ihm gehört, das gehört dazu. Wir sollen eins sein mit ihm. Das meint nicht nur so eine ganz enge, kuschelige Beziehung mit ihm, sondern diese innere, große Klarheit in der Einheit. Die Frage, wer soll eins sein? Natürlich, wenn wir von den Evangelien herkommen, zuerst sein Volk Israel. Das waren die ersten Adressaten. Die Seinen sollten eins werden mit ihm. Sie haben ihn aber nicht aufgenommen, das wissen wir. Immerhin, es sind Erstlinge aus seinem Volk. Und dann kommen die Erstlinge aus den Nationen, aus der Gemeinde, die gibt es auch noch. Und drumherum ist Babylon, immer noch. Auch wir sind umgeben von Babylon. Und wenn ich Ihnen ein wenig diese Vorstellung madig gemacht habe, dass Babylon eine ganz konkrete Stadt ist, die Sie jetzt heute Nachmittag auf der Landkarte suchen könnten und sagen, da ist das oder hier oder wo auch immer das sein mag, dann sind Sie vielleicht enttäuscht. Babylon ist da, wo Jesus nicht ist. Eine Welt, eine Kultur, auch eine Hochkultur, Intelligenz, Glanz, Reichtum, aber alles ohne Jesus. Das ist Babylon, ein Nebel, ein diffuses System, ein Universum von Gedanken und Wörtern. Ich sage bewusst nicht Worten, sondern Wörter, ein Sammelsurium von Ideen und Informationen, von Systemen und Netzwerken. Und wir sind mittendrin in der Welt, aber ohne Wahrheit. Wie schön war es doch, als wir die klassischen Feindbilder noch hatten. Sowjetunion, römisch-katholische Kirche, der Islam oder was auch immer wieder gesehen haben. Babylon und Gog und Magog und der Antichrist, wir wussten eigentlich immer, wer das war. Inzwischen sind wir unsicher, weil sich alles so schnell verändert. Und es könnte immer wieder ein anderer sein und anderswo. Babylon, das ist ein unsichtbares Universum der Mächte und Gewaltigen, der Geister und Dämonen, der Lüge und der Irrtümer, der Religionen und der Verwirrung, auch in der Sprache, auch in der Logik, auch in der Vernunft. Und wir kommen da nicht heran. Und auch das sollten wir nicht übersehen. Babylon, das sind nicht einfach nur die anderen, könnte man ja meinen. Römer 1, das sind nicht nur die anderen, sondern die ganze Natur, auch unsere Natur, unser Wesen, unsere Persönlichkeitsstruktur ist geprägt von Babylon. Sonst wäre ich arbeitslos. Als Seelsorger wäre ich arbeitslos. Da bräuchten wir keine Seelsorge mehr. Wenn Babylon nicht wäre, dann wäre alles viel, viel, viel einfacher. Darum ist dieser Aufruf so dramatisch. Geht hinaus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nichts empfangt von ihren Plagen. Bevor Offenbarung 18 und 19 anbricht, muss sein Volk, darf sein Volk, soll sein Volk ausziehen. Sie sollen nicht mitgestraft sein. Sie sollen nicht teilhaftig werden ihrer Sünde und natürlich der Strafe. Geht hinaus, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt. Wie zieht man eigentlich aus? Also wenn wir schon darüber nachdenken, dann muss man ja wissen, wie macht man das denn? Von wo ziehen wir aus und wohin ziehen wir denn? Wenn wir sagen, Babylon sei überall, was mache ich denn nun? Wir verstehen vielleicht, dass es eigentlich nur zwei Möglichkeiten gibt, diesem Babylon tatsächlich zu entgehen. Der eine Weg ist ganz banal. Wenn du stirbst, bist du raus. Ist doch toll. Man müsste sterben, um Babylon zu entgehen. Klingt das attraktiv? Ist das ein Weg? Das ist so genial von Paulus, wenn er sagt, wir sind mit Christus gekreuzigt, gestorben und begraben und auferstanden. Paulus sagt nicht, das ist alles fern von uns. Wir haben nichts mehr damit zu tun. Das ist irgendwie aufgehoben, extra für uns. Nein, das ist nicht aufgehoben, sondern wir sind mit Christus gestorben. Das Gesetz der Sünde ist immer noch da. Aber wir sind ihm gestorben. Das ist der eine Weg, das ist genial. Dass ich mich damit nicht mehr plagen muss. Ich sehe immer noch, was Sünde ist. Ich weiß, was zu meinem Leben gehört und was nicht. Und ich ringe darum, auch bei dem zu bleiben, was zu mir und zu ihm gehört. Aber ich weiß natürlich, dass Babylon immer noch da ist. Und dass ich sehr, sehr genau hinschauen muss, wie dieses Babylon funktioniert. Wisst ihr nicht, sagt Paulus, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft. So sind wir mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Da bin ich raus. Und zwar ein für alle Mal, ein für alle Mal. Und das wird bestätigt von Jesus noch einmal in Johannes 17, wo es heißt, ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und zu denen gehören wir. Wir gehören zu Jesus und zu denen, die sich an ihn klammern, nicht ängstlich. Nicht panisch, weil uns Babylon so furchtbar erscheint, sondern wir klammern uns fröhlich an ihn, gerne. Was für ein Geschenk, dass wir uns an ihn halten dürfen, ihn nie loslassen müssen. Und wenn wir doch mal ihn loslassen sollten, dann dürfen wir glauben und wissen, dass er uns hält. Das ist genial. Wir fallen nicht aus seiner Hand. Wir gehören zu denen, die sich an ihn klammern, nicht weil wir besser oder klüger wären, sondern weil wir verstanden haben, wir sind ohne Jesus verloren in Babylon. Aber in ihm haben wir das ganze Heil, die ganze Ewigkeit, die ganze Herrlichkeit. Niemand kann uns das noch einmal rauben. Jetzt sind wir aber immer noch da. Und das Gericht, das ist ja eindeutig formuliert und beschrieben. Was machen wir denn da? Dann sind wir ja immer noch da, könnte man meinen. Meinen Sie wirklich, dass wir dann immer noch da sind? Das ist der andere Weg. Und die beiden Wege gehören zusammen. Natürlich, das ist nicht der eine oder der andere Weg, sondern beide Wege gehören zusammen. Das eine, wir sind gestorben, begraben und auferstanden. Und der zweite Weg, da gibt es auch keine Alternative mehr, ist mir aufgefallen. Ich habe schon lange überlegt, warum eigentlich so und nicht anders. Aber jetzt wird mir das noch viel klarer, warum es keine Alternative gibt, aus Babylon herauszukommen, nämlich durch die Entrückung. Wir werden entrückt werden. Und zwar vor Offenbarung 18. Wir haben das schon einige Male gesehen. Wir sind dann nicht mehr da. Wenn es heißt, geht hinaus aus Babylon, heißt es ja nicht, geht hinaus, ihr Brüder, ihr Gläubigen aus den Gemeinden, sondern ihr, mein Volk Israel, ihr, mein Volk, geht ihr hinaus. Hinaus aus Babylon, ja wohin denn? Wir würden sagen, ja natürlich, ins verheißene Land, nach Israel, nach Jerusalem. Dann hören wir aber, flieht auch aus Jerusalem ins Gebirge. Flieht ganz weit. Und dann kommt das Gericht über Babylon. Aber nicht über euch als mein Volk. Und wir sehen, was das bedeutet. Sie leben ja bis heute in Babylon, nämlich in der Zerstreuung. Es leben immer noch, wenn ich es richtig weiß, mehr Menschen aus seinem Volk unter den Nationen als in Israel. Da fehlt immer noch viel. Wir haben es am Montag auch gehört. 2 Millionen Juden waren in der Gefangenschaft in Babel. 50.000 kehrten nach Israel zurück, nach Israel zurück. Die meisten blieben da. Babel, das war toll. Wer jemals in Berlin im auf der Museumsinsel war und dieses Tor gesehen hat, das Ischtar-Tor, der hat eine Ahnung davon, wie beeindruckend das schon damals gewesen ist. Und es gilt noch heute, physisch sind wir als Gemeinde auch immer noch da, mitten in Babylon, umgeben von Babylon. Wir leben in dieser Welt. Wir sind dem Gesetz und der Sünde gestorben und mit Christus auferstanden, aber wir leben noch immer in dieser Welt und plagen uns mit manchen Dingen, manche noch viel, viel, viel mehr als wir, die wir hier so bequem in unseren Stühlen und Reihen sitzen. Andere haben es ja nicht so gut. Karl Hartenstein, Prälat der Stuttgarter Schlosskirche, hat in den Jahren 49-50, also wenige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, über die Offenbarung gepredigt. Das war der Anstoß für mich überhaupt, dieses Buch noch einmal vorzunehmen, weil mich das sehr beeindruckt hat. Seine Predigten sind sehr, sehr lesenswert. Und er hat damals gesagt, damals 1950, es muss auch über uns, die evangelische Christenheit, die Zeit der Volkskirche hinter sich hat. Können Sie sich das vorstellen? 1950, die evangelische Christenheit, die Zeit der Volkskirche hinter sich hat und den Weg der Gemeindekirche, der kleinen Herde geführt wird, es muss auch über uns ganz neu der Geist des Gehe heraus, mein Volk, kommen, die demütige, bußfertige Kirche, die eines will, mit Jesus Christus allein ganz ernst machen. Die Kirche hat schweigend und still ihren Weg draußen zu gehen, allein unter dem Kreuz mit ihrem Herrn. Wer Ohren hat zu hören, der höre. So hat er es dann abgeschlossen, diesen Abschnitt. Das war 1950. Das fand ich hochinteressant, was für eine Hoffnung damals noch in den Kirchen war, nach dem Motto, wir haben verstanden, wir haben unsere Lektionen gelernt. Wir machen nun alles anders, alles besser. Dann kamen die 68er. Ich muss nur diesen Begriff nennen, da weiß eigentlich schon jeder, der ein bisschen in der Geschichte zu Hause ist, was die 68er bedeutet haben. Da wurde Jesus sozusagen nochmal gekreuzigt, verleugnet, abgelehnt, in der Theologie, in den Kirchenleitungen, im Laufe der nächsten Jahrzehnte zunehmend auch in vielen Gemeinden, nicht in allen, ganz sicher nicht in allen, aber in vielen, vielen Gemeinden war das so. Weg mit ihm, kreuzige ihn. Diesen Jesus, den brauchen wir nicht. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Das sagt keiner, natürlich sagt das keiner. Man schweigt. Man lässt diesen Namen einfach weg oder hat so eine theologische Formel dafür gefunden. Natürlich, von Christus reden noch ganz viele. Aber wer Jesus eigentlich ist, Florian hat es am Anfang ja gesagt, dass er so verniedlicht wird. Verniedlicht ist er noch harmlos, wir haben eine Karikatur daraus gemacht. Das ist Babylon, auch in den Kirchen. Geht hinaus aus Babylon, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden. Das ist das Volk Israel. Es ist die Wiederholung von Jeremia 51. Flieht aus Babel und rette ein jeder sein Leben, dass er nicht untergeht in seiner Schuld. Das ist also gar nicht neu, was Johannes in Offenbarung 18 geschrieben hat. Sondern ganz eindeutig, ganz, ganz alte Prophetie. Da gehört ihr nicht hin. nach Babel. Lasst euch nicht hineinverwickeln in diese Systeme. Und wenn Sie sich die Mühe vielleicht noch mal machen wollen, noch einmal das Buch der Sprüche vorzunehmen und darin zu lesen, dann werden Sie merken, was für ein geniales, intelligentes, zeitloses Buch das ist, um durch Babylon irgendwie durchzukommen und nicht darin unterzugehen. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und dann heißt es endlich, sie ist gefallen, Babylon, die Große, und ist eine Behausung der Teufel geworden, ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen Vögel und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Tiere. Man könnte auch anders sagen, sie sind ihm alle in die Falle gegangen. Mit ihrem Stolz, mit ihrer Zielstrebigkeit. Am Ende sind sie bei ihm in die Falle gegangen. Psalm 35, unversehens soll ihn Unheil überfallen. Sein Netz, das er gestellt hat, fange ihn selber. Zum eigenen Unheil stürze er hinein. Psalm 57, sie haben meinen Schritten ein Netz gestellt und meine Seele gebeugt. Sie haben vor mir eine Grube gegraben und fallen doch selbst hinein. Oder Epheser 4, auch im Neuen Testament, bei Paulus, hinaufgestiegen in die Höhe, und da kommt eine schöne Formulierung, hat er die Gefangenschaft gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Luther hat gesagt, hat übersetzt, er hat das Gefängnis gefangen geführt, gefangen genommen, eingelocht. Und wir verstehen, dass das Advent ist. Die Häupter zu erheben. Er wartet. Heute Nachmittag können Sie es noch einmal hören. In großem Genuss. Kultur, schöne Kultur, geistliche Kultur. Seht auf und erhebt eure Häupter. Advent ist keine Folklore. Mit Weihnachtsmarkt und Zeug und was da alles ist. Ich kann das Geplärre manchmal nicht mehr hören. Let it snow, let it snow, let it snow. Von morgens bis abends. Und manche andere mag ich nicht. Es wird ganz sicher schwer werden, wenn die Könige, die Mächtigen, die Händler, die Unternehmer, die Manager, Banker, Politiker, die Professoren, die geglaubt haben, sie hätten alles fest in ihrer Hand, wenn sie plötzlich merken, dass ihnen alles genommen wird, alles zusammenbricht, alles futsch ist, auch das, was so gut funktioniert hat, wenn das ganze babylonische System mit all seiner Pracht plötzlich nichts mehr wert ist. Nicht auch Gold und Edelsteine, nichts mehr wert. Alles ist futsch. Wir haben was anderes, das ist mehr wert als alles Gold. Wir haben die Herrlichkeit gesehen, seine Herrlichkeit. Wir sehen die Herrlichkeit des Schöpfers, nicht die Schöpfung allein. Wir sehen all das, was er geschaffen hat und noch schaffen wird. Wir sehen nicht nur die schöne, geniale Schöpfung mit all dem, was darin ist, sondern wir warten auf die erlöste Schöpfung, auf die neue Schöpfung, wo es kein Babylon mehr gibt. Dass Babylon vernichtet wird, und das finde ich sehr schön beschrieben, nämlich an einem Tag, in einer Stunde. Zuerst dachte ich, ah ja, er macht kurzen Prozess, das mögen wir, kurzen Prozess. Man kann es auch anders verstehen. Er macht es in seiner Langmut kurz, auch im Gericht. Hart, eindeutig, heilig und gerecht. Aber er zieht es nicht über Jahrzehnte hin. In einer Stunde. Und danach kommt das große Halleluja in Offenbarung 19. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und ich glaube, dass wir sagen dürfen, das ist schon viel, viel näher, als wir vielleicht ahnen. Wenn nicht, es ist sein Plan. Und wenn doch, freuen wir uns umso mehr. Wir beten miteinander. Herr Jesus Christus, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass wir so vor dir stehen dürfen, auch an diesem Morgen unsere Häupter zu dir erheben dürfen. Und dass wir nicht in ein Nichts hineinstarren, sondern dass wir auf dich sehen, weil wir dich kennen, weil wir dein Wort haben, weil du uns in vielerlei Weise schon so oft begegnet bist. Einmal ganz am Anfang und dann immer wieder. Und dass wir sagen dürfen, du bist uns immer größer, immer herrlicher geworden. Und wir danken dir von ganzem Herzen, dass das, was wir heute schon sehen, doch nur ein kleiner Ausschnitt ist, wie durch einen Spiegel hindurch, aber noch längst nicht alles. Und dass der ganz große Reichtum, deine Herrlichkeit, deine Fülle, dein Heil erst noch kommen wird. Aber dass wir es sehen dürfen, dass wir uns freuen dürfen und dass wir dich immer wieder bitten wollen, Herr, komm doch bald, nicht nur um unsertwillen, sondern um derer Willen, die sich noch viel, viel mehr danach sehnen. Die Verfolgten, die Geknechteten, die Einsamen, die irgendwo in dieser Welt nicht anders können, als zu sagen, wie lange noch. Herr, komme bald. Wir warten auf dich und du wartest auf uns, dass wir kommen, dass wir glauben, dass wir vertrauen und dass wir unseren Weg mit dir weitergehen. Danke, dass wir kommen dürfen. Danke, dass wir auch miteinander beten dürfen, wie du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.